Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk. Warum schreibt jemand unter Pseudonym? Klar, vor allem aus dem Grund, weil ein Deckname besser beim Ausformulieren heikler Wahrheiten schützt. Zwei solcher Fälle stelle ich Ihnen heute in der Sendung vor. Zum einen das Debüt eines jungen in Teheran geborenen Autors, der unter dem Pseudonym Asyadi Texte publiziert. Und zum zweiten geht es bei uns um die lange vergessene jüdische Autorin Rachel Berdach. Unter dem Pseudonym R.B. Bardi veröffentlichte sie 1938 ihren einzigen Roman, der einen etwas merkwürdigen Titel trägt. Er heißt Der Kaiser, die Weisen und der Tod. Und darin erzählt Bardi von einem hochgelehrten Rabbiner, der im Mittelalter am Hof des Stauferkaisers Friedrich II. Eine erstaunliche Karriere macht. Auf den ersten Blick eigentlich keine zensurwürdige Geschichte. Bei etwas näherem Hinsehen aber entdeckt man darin doch so einige zeitkritische Anspielungen. Kein Wunder darum, dass die Nazis den Bardi-Roman dann 1938 sofort wieder verboten haben. Nun aber kann man Der Kaiser, die Weisen und der Tod endlich wieder in einer Neuausgabe lesen. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Herausgeberin Irene Tobben gesprochen. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie sie überhaupt auf den lange vergessenen Bardi-Roman aufmerksam geworden ist.
Ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte. Das Buch wurde dem Verleger Peter Moses Krause, Verlag Das Arsenal, von einem Antiquar aus New Hampshire zugeschickt mit der Frage, wäre das nicht was für deinen Verlag? Fast gleichzeitig wurde das Buch aber auch noch in Bielefeld und in Wien entdeckt. In Bielefeld fand es der Autor Manfred Bauschulte in einem Antiquariat und in Wien wurde der Literaturwissenschaftler Michael Rohrwasser fündig in einem Antiquariat. Alle hatten vor, das Buch zu veröffentlichen, fast zeitgleich, nachdem es jahrzehntelang eigentlich in der Versenkung verschwunden war.
Diese geheimnisvolle Autorin R.B. Bardi, die den nun wiederentdeckten Roman Der Kaiser, die Weisen und der Tod geschrieben hat, sie war eine 1878 in Budapest geborene Jüdin, die eigentlich mit bürgerlichem Namen Rahel Berdach hieß. Ja. Was weiß man heute über diese Frau?
Ja, Rachel Berdach ging Anfang des 20. Jahrhunderts nach Berlin und arbeitete in Berlin als Redakteurin in einer der großen Zeitungen, später als Geschäftsführerin der Buchladen Kurfürstendamm GmbH. Sie schrieb diesen einen Roman, der 1938 im jüdischen Saturn Verlag in Wien erschien, kurz vor dem Einmarsch der Nazi-Wehrmacht in Wien. Das Buch verschwand also gleich mit Erscheinen wieder. Die Autorin konnte einige Exemplare mit in die Emigration retten nach London. In London wandte sie sich dann an Sigmund Freud, der ganz begeistert auf dieses Buch reagierte und sie zu sich nach Hause einlud. Und Freud schrieb auch gleich noch eine Art kleines Vorwort für eine geplante englische Ausgabe. Zu der kam es dann aber erstmal nicht, wegen des Ausbruchs des Kriegs. Im Dezember 1939 erschien allerdings dieses kleine Vorwort von Freud in der Exilzeitschrift Aufbau in New York. Und so wusste man zumindest von diesem Buch.
Was begeisterte Sigmund Freud denn so an diesem Roman von R.B. Bardi?
Ja, er schrieb ihr, dass er sich wunderte, wie viel man am Hofe des Stauferkaisers Friedrich II. Von der Psychoanalyse verstanden hat. Also es ist viel von Traum, es ist von Wahn, es ist ja von Wünschen die Rede. Also an vielen Stellen wirklich von Themen der Psychoanalyse.
Die Hauptfigur von Bardis Roman, das ist der jüdische Arzt und Rabbiner Jakob Charif ben Aaron. Das ist ein hochgelehrter, vielgereister Mann, der auf Empfehlung des berühmten Sultans El-Kamil an den Hof des Stauferkaisers Friedrich II. Gelangt. Und hier macht er dann ja eine erstaunliche Karriere, denn Ben Aaron wird bei Bardi nicht nur zu einem intellektuellen Gesprächspartner, sondern auch zu einem Lebensratgeber und sogar Seelentröster des legendären Stauferkaisers. Kann man die Story so zusammenfassen?
Ja, das Buch fängt ja eigentlich an mit dem Tod des Rabbi Ben Aaron. Und dann kommt die Geschichte, also wie er an den Hof Friedrichs II. Gelangt. Dann ist es ja im Grunde genommen ein Gesprächsroman. Es sind die Gesprächsrunden am Hof Friedrichs II., an dem jetzt nicht nur der Rabbi der Gesprächspartner ist, sondern auch der arabische Arzt Abu Sina, der eine große Rolle spielt, ein Erzbischof aus Mainz, den der Kaiser auch schätzt, wegen seiner rheinisch heiteren Art, und ein etwas tumber Bischof aus Augsburg. Das sind im Grunde genommen die Hauptfiguren.
Ja, Sie sagten schon, ein Großteil dieses vordergründigen Mittelalterromans von Bardi, der besteht aus Gelehrten, aus philosophisch-religiösen Streitgesprächen zwischen dem Kaiser und dem Rabbi, aber eben auch in der Runde dieses kaiserlichen Hofstaats. Und der jüdische Gelehrte Jakob Ben Aaron, der muss sich dann ja oft gegen antisemitische Vorwürfe dieser christlichen Bischöfe zur Wehr setzen. Kann man den Roman, ich meine, er ist 1938 erschienen, also 3 Jahre nach den Nürnberger Rassegesetzen. Also kann man den auch als kritischen Zeitkommentar zum Antisemitismus im Nazifaschismus lesen?
Ja, auf jeden Fall. Und dass das Buch auch im Hinblick auf die Nazi-Herrschaft geschrieben ist oder da Bezug nimmt, das wird ja vielleicht auch an einer Stelle besonders deutlich, wo es um das 1000-jährige Reich geht, das in der Religion, in der christlichen Religion, in der Offenbarung eine Rolle spielte. Aber der Kaiser, der dann den Begriff aufgreift und sagt, das 1000-jährige Reich, was soll das sagen? Was soll sich verändern, wenn es da? Wie soll es sich verändern? Und er geht dann auf die Pfaffen ein, wie sie es meinen und was der große Tag eins bringen soll. Ich schäme mich, sie auch nur anzuhören, wie Elendsvolk in sonnenlosen Gassen von Schlössern und von Fastnachtstänzen fabelt. So reden sie vom 1000-jährigen Reich, als sei es ein Gratisfest mit Ochsenbraten und Würfelbuden. Also ich denke, das ist eine deutlich politische Position, die sie da einnimmt. Ja.
Ja, was diesen Roman von Rachel Bardi bis heute sicherlich auch sehr zeitlos modern macht, das ist, dass er viele grundsätzliche Fragen oft aus einer psychologischen oder sogar psychoanalytischen Perspektive analysiert. Denn die weise Hauptfigur, also dieser Rabbi Jakob Ben Aaron, der gilt auch als Traumdeuter und der analysiert auch immer wieder Traumbilder und deutet sie nach bester Psychoanalytiker-Manier. Könnte man vielleicht sogar sagen, manche Gespräche dieses Romans, die gleichen eigentlich psychoanalytischen Sitzungen?
Ich denke auch, man weiß ja auch, Bardi hat sich mit der Psychoanalyse beschäftigt und war in Berlin auch mit Karl Abraham wohl befreundet. Und sie hat wohl auch eine Analyse bei Theodor Reik gemacht. Also da gibt es eine ganz enge Beziehung.
Das sagt Irene Tobben über Der Kaiser, die Weisen und der Tod von R.B. Bardi alias Rachel Berdach. Zusammen mit Peter Moses Krause hat Tobben diesen erstmals 1938 erschienenen Roman jetzt neu im Verlag Das Arsenal herausgegeben. 240 Seiten, 24,90 Euro. Für seinen ersten Roman viel vorgenommen. Das hatte sich ganz offenbar auch ein junger Autor, der 1980 in Teheran geboren wurde. Angeblich, so heißt es im Klappentext, kam er im Alter von 2 Jahren nach Deutschland. Danach habe er Germanistik studiert und arbeite heute auch als Filmemacher. Aber ob das alles so stimmt, lässt sich nicht überprüfen, denn sein Name Asyadi, der ist eben nur ein Pseudonym und nicht nur mit seiner Identität treibt dieser junge Debütant offenbar ein Verwirrspiel, denn auch auf den knapp 600 Seiten seines ersten Romans Tricktrack, da geht's anscheinend literarisch ziemlich wild zur Sache. Angela Gutzeit hat trotzdem den Überblick behalten.
Dieses Buch ist eine literarische Überwältigungsorgie, blasphemisch zum Bersten angefüllt mit seitenlangen Beschimpfungssuaden, die auch vor realen Personen der Gegenwart nicht Halt machen. Dazu detaillierte Beschreibungen sexueller Lustbarkeiten, ein 600-Seiten-Rausch, dramaturgisch immer hart an der Kante außer Kontrolle zu geraten. Nach etwa einem Drittel der Lektüre empfiehlt der Erzähler empfindlichen Gemütern, Textstellen zu überspringen.
Puritaner aller Länder, habt Acht! Und auch ihr anderen Lustfeinde everywhere. Wenn Sie ein Freund des Mützenmannes sind, ein Freund Uwe Tellkamps also, dann lesen Sie bitte erst an der mit einem roten Stern markierten Stelle weiter. Denn es kann durchaus sein, dass von dem Milchstraßensperma, das über diesen Pegida-Clown hinwegfliegt, auch ein paar Spritzer über ihm niedergegangen sind. Denn wir befinden uns ja mitten in der Wirklichkeit.
Es lohnt sich jedoch, diesem Jonglieren mit der eben erwähnten Wirklichkeit zu folgen. Einem Spiel mit todernstem Hintergrund. Aber mit welcher Wirklichkeit haben wir es hier zu tun, wenn schon der Autorname Asiadi auf ein Pseudonym verweist, dessen Spuren als angeblich international tätiger deutsch-iranischer Filmemacher und Ausstellungskurator, wie es im Verlagstext heißt, sind auch nach gründlicher Recherche nicht auffindbar. Und der Verleger dieses Buches möchte die Identität seines Autors schützen. Dafür gibt es offensichtlich gewichtige Gründe. Wir haben es in diesem Buch mit verschiedenen ineinander verschachtelten Ebenen der Fiktion zu tun. Ein Erzähler stellt zu Beginn einen homosexuellen Mann namens Jorgson vor. Jorgson schreibt an einem literarischen Text, der von seinem bedeutend jüngeren Liebhaber, dem italienischstämmigen Literaturwissenschaftler Andrea, mal per Mail, dann wieder während ihres Zusammentreffens laufend kommentiert wird. Der E-Mail-Verkehr ist jeweils eingeblendet. Andrea versteht sich ganz offensichtlich als Korrektiv. Sein Ton ist rau, oft respektlos. »Pass auf, dass sich deine Figuren nicht verarschen«, so einer seiner Bemerkungen. Diesen Jorgson, im Hauptberuf Architekt, plagen das Alter und die nachlassende Libido. Aber vor allem treibt ihn geradezu manisch eine selbst auferlegte Verpflichtung um, eine Art brüderlicher Liebesdienst. Er will nichts weniger als dem Tod ein Schnippchen schlagen, eben mit dieser Geschichte, mit deren Verfertigung er kämpft. Im steten Wechsel mit der Gegenwartsebene des Romans, der Beziehung zwischen Jorgson und Andrea, es mag das Jahr 2011 sein, nimmt Jorgsons Text nach und nach Gestalt an. Dem Tod ein Schnippchen schlagen, die Wirklichkeit außer Kraft setzen. Angespielt wird damit auf die reale Hinrichtung von zwei Jugendlichen im iranischen Mashhad. Im Jahr 2005 wurden im Land der erbarmungslos lustfeindlichen Mullahs der 16-jährige Ayas Mahouni und der 18-jährige Mahmoud Askari wegen angeblichen Raubes, Alkoholkonsums und homosexueller Übergriffe öffentlich gehängt. Asiadis Roman ist diesen Toten gewidmet. Ein schemenhaftes Negativ von der Hinrichtung kurz vor der Vollstreckung ist dem ersten Kapitel beigefügt. Am Ende des Buches das Positiv. Dazwischen ein wildes Aufbegehren, das Streben, Kraft der Literatur, das Geschehen rückgängig zu machen, den Toten eine nie gelebte Geschichte zu geben.
Wann war Ihnen das Leben abhanden gekommen? Und warum? Sie haben nie diese Chance gehabt, Kraft zu erproben, diese McMurphy-Kraft, diesen vom Wahnsinn befallenen Nicholson-Irrsinn, diese herrlich verrückte Kraft des Lebens, den Makel des Todes ausradieren. Wie anders konnte er diese Kinder, es waren Kinder, aus ihrer Vergangenheit befreien, ihnen Erinnerung schenken. Ihr Leben musste, wenn sie doch schon gestorben waren, schon hatten sterben müssen, gelingen. Vorurteilslos und schicksalslos. Märchengleich.
So holt Jorgson sie zurück ins Leben, nennt sie Farshid und Adish. Am Strand von Balbozar spielten sie auf dem nackten Körper ihres Freundes Shahin Trick-Track, ein uraltes Würfelspiel, dem Backgammon ähnlich, bis sie überrascht und wegen unzüchtigen Verhaltens angezeigt wurden. Und genau hier, heißt es, nimmt das Leben seine Abzweigung. Trick-Track dient dabei als Schlüsselmotiv.
Das Leben ist kein Glücksspiel. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie Trick-Track. Das Schicksal würfelt, wir spielen.
Was ist Zufall? Was ist Schicksal oder Vorsehung? Was ist Realität? Was ist Spiel? Alles Quatsch, sagt der Großvater Shahids. Alles sei formbar. In diesem Sinne entkommen die drei Jungen in der Geschichte Jorgsons ins Ausland. Der schöne Knabe Shahin mit seinem betörenden Lächeln, wie es heißt, fungiert hier offensichtlich als Bindeglied zwischen Jorgson und den beiden anderen Jugendlichen. Durch ihn gelangt Jorgson an den Kasten mit dem Trick-Track-Spiel und weiteren Erinnerungsstücken, derer er sich für seine Geschichte bedient. Aber so recht durchschaubar ist diese Verbindung nicht, da hier ständig Identitäten, Bezüge und Zeitebenen ineinander verschwimmen oder in Frage gestellt werden. Eindeutig jedoch ist die Stoßrichtung des Aufbegehrens in diesem Roman. Als Quelle des Widerstands werden die Großeltern Shahins im iranischen Balbozar in Szene gesetzt. Zwei Gelehrte, er Juraprofessor, sie Mathematikerin. Zwei Freigeister auf Augenhöhe, ständig im Streitgespräch, vereint in ihrer Verachtung für das Mullah-Regime und ihrer Ablehnung der Religionen als Mittel zur Unterdrückung. Ein wunderbares Gespann hat Asjadin mit diesen beiden Figuren geschaffen.
Religion, dieses Schwachsinnspolis für die zu kurz gekommenen. Religion, dieses Wort, das ihm widerlich erschien als Pornografie. Hieß er Allah? Gott? Jahwe? War es Jahwe, der Krieger, Rächer und Vernichter? Oder Jesulein süß? Oder doch eher Zarathustra? Oder gar so etwas Eigenartiges wie dieser kuriose monotheistische Jesidengott? Sein wahrer Name ist Ometeotl, behauptete Großmutter zum Scherz. Ein Zwitter wäre doch gendergerecht. Großvater hielt dagegen. Meinst du, ein Wesen mit Penis und Vagina regelt die Affären der Welt besser als unser Macho-Typ? Bei allem Geplänkel, kein Smalltalk mit Allah, das war ihr klar. Er existiert nicht. Da war sie sich mit Großvater durchaus einig. Niemand hat das Universum geschaffen und niemand lenkt unsere Geschicke.
Als der Großvater aber schließlich Folter und Gefängnis fürchten muss, wählt er den Freitod. In seinem Abschiedsbrief an Shahin preist er noch einmal die Freiheit sowie die Lustbarkeit des Lebens, die es auszuschöpfen gelte. Die Fülle an Literaturzitaten, Verweisen auf Kunst- und Religionstexte in diesem Roman stehen in enger Korrespondenz mit diesem Bestreben. Zu seinen Gestaltungselementen gehören aber ebenso zahlreiche Abbildungen von Gemälden, Schriftstücken, Skizzen, die gewissermaßen einen eigenen Subtext zum Erzählten bilden. Dabei zentral die wiederholte Abbildung eines Fotos der persischen Dichterin Furuk Farrokhzad. Mit ihren Gedichtbänden Gefangen und Auflehnung setzte sie in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dem Freiheitswillen der Menschen und ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung im Iran ein furioses Denkmal. Es ist dieser Drang nach Freiheit, Liebe und Bildung, der die Handlung in Asjadis opulentem Roman geradezu atemlos vorantreibt. Jorgson lässt Shahin, Farshid und Adish nach ihrer Flucht aus dem Iran in Paris landen. Bei einem märchenhaft reichen, wohl der Knabenliebe zugeneigten Onkel von Shahin erleben sie Lehrjahre der Erregung. Ein vierjähriges, andächtiges Oratorium wird ihnen beschert, so ist zu lesen, in dem Laster und Laszivität und Zügellosigkeit genauso Berechtigung fanden wie der sogenannte Ernst. Die drei jungen Männer ziehen weiter, vermutlich nach Berlin. Adish lernt in einem Bistro eine alte Dame, eine jüdische Comtesse namens Marie Von, kennen, die während der Nazizeit im französischen Internierungslager Gurs aufwuchs. Sie überrascht ihn mit den Worten, ob man sich am Glauben festhält oder an einem Sturmgewehr oder an einem Schwanz, das ist keinesfalls einerlei, um ihn dann nach allen Regeln der Kunst zu verführen. Und Farshid wird Künstler. Dessen erste Vernissage nutzt Marie Von, um in einer wütenden Suada über Religion, Kunst, Macht und Geld herzuziehen. Lebensgier ist allen Hauptfiguren in Asjadis Roman eingeschrieben, befeuert durch die Erfahrung von Verfolgung und Tod oder wie bei Jorgson durch die Angst vor dem Alter und dem Versagen der literarischen Wiederbelebung der ermordeten Jungen nicht gewachsen zu sein. In diesem Licht sind wohl auch die seitenlang beschriebenen Tourette-artigen Wutanfälle zu sehen, die einige Figuren immer wieder befallen. Für uns Lesende ist das auf die Dauer eine schwer erträgliche Herausforderung. Aber auch diesen Überdruss hat der Autor einkalkuliert. Jorgson erkannte, dass er die Kontrolle verloren hatte über seine Gedanken und Sätze, heißt es. Und schließlich, nein, alles ist gelogen. Schluss mit der Schriftstellerei. Sag endlich die Wahrheit, Jorg. Aber wie gesagt, was ist die Wahrheit und welche Macht haben Literatur und Sprache gegen Gewalt, Despoten und den Verlust der Freiheit? Um diese Fragen geht es im Kern in Asjadis Roman Trick-Track. Ihn zu lesen ist nervig, anstrengend und faszinierend zugleich. Sprachlich derb und dann wieder zartfühlend und elegant. Wahrlich ein Rätsel, dieses Debüt.
Scheint ein ziemlich wildes Leseabenteuer zu sein, dieser erste Roman Trick-Track des geheimnisvollen Autors Asjadi. Das war ein Beitrag von Angela Gutzeit. Trick-Track liegt im Leipziger Verlag Faber und Faber vor, 598 Seiten, 28 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss, machen Sie's gut.